hier im Studio sind jetzt unsere Gäste vom Projekt Sumkuyay, Anna, zweimal Anna, Marie-Carmen und Asia. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Sumkuyay ist ein Wort, was hier, glaube ich, keiner versteht. Könnt ihr uns aufklären, was ist das für ein Wort und was ist es für ein Projekt?
Genau, Sumkuyay kommt aus dem Quechua, das vorübergehend in Lateinamerika gesprochen wird, in vielen Kulturen. Quechua, vor allem aus der Region Ayacucho in Peru, heißt so viel wie Danke von ganzem Herzen. Was wir auch sehr mit dem Projekt verbinden, da wir mit den Künstlern oder vielen Künstlerinnen zusammengearbeitet haben. Und ohne deren Zusammenarbeit wäre unser Projekt überhaupt nicht möglich gewesen. Und vor allem auch unsere Teamarbeit. Wir danken eben jedem, der uns geholfen hat und mit dem wir zusammenarbeiten konnten, von ganzem Herzen.
Und was ist es für ein Projekt? Worum geht es? Ja, Zusammenarbeit mit Künstlern, Künstlerinnen? Was war da alles jetzt Teil dieses Projekts, das Teil auch der Uni Tübingen war, ja?
Genau, also wir sind eine Gruppe von Studierenden des Masterstudiengangs Kulturen des globalen Südens. Und es ging eigentlich davon aus, dass wir gemerkt haben, dass obwohl wir uns viel mit Themen wie Dekolonialität, Interkulturalität beschäftigen, doch die Strukturen in der Uni so sind, dass oft die Themen sehr eurozentristisch sind, also sehr viel vom westlichen Diskurs ausgehen, und das hat uns gestört. Also haben wir uns zusammengesetzt und geschaut, was wir denn für ein Projekt starten können, um da ein bisschen auszubrechen und auch so diesen geschlossenen akademischen Diskurs ein bisschen zu öffnen. Und wir haben uns dann erstmal mit indigenem Wissen beschäftigt, geguckt, was gibt es denn noch so für Wissensformen, und sind dann auf die Künstlerin Renata Flores aus Peru getroffen, die Musik auf Quechua macht, auf der indigenen Sprache, und sind von ihr ausgehend, haben wir dann uns mit verschiedenen Künstlerinnen beschäftigt, die gleichzeitig auch Aktivistinnen sind und durch ihre Kunst und ihre Projekte die Kultur und Identität ihrer indigenen Hintergründe eben wieder aufwerten wollen und durch die Musik zugänglich machen wollen. Und wir haben dann als Gruppe Interviews mit einigen Künstlerinnen und Aktivistinnen geführt, haben eine Podiumsdiskussion, eine virtuelle, organisiert und einen Podcast entwickelt, um uns diesen Themen anzunähern und die zugänglich zu machen.
Ganz schön viel für ein Seminar, oder über welchen Rahmen ist es dann gelaufen, über welchen, was für einen Zeitraum?
Also eigentlich von Anfang an war vorgesehen, was anders zu machen. Aber dann kam diese Covid-Geschichte und wir mussten praktisch uns anders entscheiden. Und da saßen wir und da haben wir uns überlegt, was wir wollen. Und tatsächlich die Arbeit mit den Künstlerinnen durch die sozialen Medien hat es möglich gemacht, dass wir tatsächlich dieses Projekt auf die Beine gebracht haben. Das hat uns natürlich sehr geholfen, auch den Kontakt und die Interviews Person zu Person zu halten. Das heißt, wir konnten auch sehr tief reingehen und die eigenen Erfahrungen der Künstlerinnen einfach mitbekommen und im Gespräch alles analysieren und reflektieren.
Wie war das denn von Seiten der Uni? War das quasi so schon vorgesehen? Gab es da auch Widerstände? Oder quasi so viel Selbstorganisation ist ja da auch nicht unbedingt selbstverständlich?
Also von Seiten der Uni gab es keine Widerstände, aber es gab auch nicht so die ganz große Hilfe. Also wir sind schon in Kontakt mit unseren Professoren gestanden und sie haben uns auch schon ab und an geholfen, aber viel haben wir auch selber gemacht. Eigentlich den Großteil haben wir selber gemacht. Aber zum Beispiel die Podiumsdiskussion haben wir im Rahmen der Summer School stattfinden lassen, die jährlich in Tübingen stattfindet. Und da wurde uns dann auch schon geholfen, weil wir dann auch finanzielle Unterstützung bekommen haben für die Teilnehmer des Podcasts und der Podiumsdiskussion. Also man kann auch schon von Unterstützung sprechen, ja.
Und wie lief das dann ab? Ihr habt euch innerhalb kürzester Zeit quasi ein neues Konzept dann gemeinschaftlich erarbeitet. Wer ist noch Teil? Ihr seid jetzt hier zu viert.
Genau, wir sind alle Teil des Masterstudiengangs Kulturen des globalen Südens, heißt es, und fokussieren uns auf Lateinamerika. Und innerhalb dieses Studiengangs ist im Projekt eben vorgesehen. Und wir haben uns eben zusammengefunden, weil, wie Asja schon gesagt hat, uns ein paar genau diese eurozentrischen Themen der Universität gestört haben und weil wir das eben ein bisschen aufbrechen wollten und eigentlich alle Bezug haben zu Lateinamerika, auch wenn viele von uns Deutsche sind. Und genau, deswegen wollten wir einfach eine andere Sichtweise sehen und haben deswegen das Projekt über ein halbes Jahr lang ungefähr dann bearbeitet. Und jetzt kommt der Podcast. Jede zweite Woche kommt ein neues Kapitel raus. Genau, bis Dezember sollte das dann alles ausgestrahlt sein. Und dann kann man auch zusätzliche Informationen auf unserem Blog sehen, zum Beispiel sunkuyai.wordpress.com. Genau.
Ganz schön viel Programm für ein normales Seminar, oder ist das mehr, oder Projektarbeit? Gibt es da die Punkte, gibt es dann aber schon auch? Ja?
Ja, tatsächlich kriegen wir sogar recht viele Punkte dafür, was ich sehr positiv finde, dass eben da in unser Master auch von vornherein so ein Freiraum eingebaut ist, weil solche Räume oft fehlen in der Uni, und dadurch, dass Studiengänge inzwischen nach der Bologna-Reform mit der Bachelor-Master-Struktur oft sehr eng sind und sehr an eben Credit Points gebunden sind, ist es für Studierende oft auch schwer, Projekte, die diese ganzen Strukturen, die den Strukturen nicht so entsprechen, zu realisieren, weil viele auch unter finanziellen und zeitlichen Druck stehen. Und somit ist es schon ein toller Raum, diese Projektarbeit, um sich da wirklich mit viel Zeit reinzugeben und dann nachher auch trotzdem Punkte dafür zu erhalten.
Wie seid ihr dann jetzt in den einzelnen Schritten vorgegangen? Was stand am Anfang? Wie habt ihr euch selber auch untereinander organisiert?
Ja, am Anfang wollten wir etwas über Saberes Indígenas machen. Das ist so gut wie altertümliche Wissens der Indigenen. Aber wir kamen nicht weiter, weil auch da diese Pandemie kam. Und da mussten wir umdenken. Und irgendwie im Gespräch mit der Gruppe haben wir gedacht, okay, was könnten wir noch machen? Und dann sind wir auf Renata Flores gekommen und ihre Arbeit angeguckt und hat uns sehr gefallen, das mit Aktivismus zusammen. Und da ist es so entstanden, aber ich denke, uns war von Anfang an nicht klar, wie groß dieses Projekt schlussendlich sein würde. Es hat klein angefangen und mit jedem Schritt, jede Woche wurde mehr und mehr, aber wir waren da, die Ideen waren da und wir waren sehr, eigentlich, ja, sehr positiv engagiert, und daraus ist alles entstanden. Ja.
Und was vielleicht noch spannend ist, ganz am Anfang waren wir dann sogar auch auf verschiedenen Kontinenten, weil eine Kommilitonin hat ihre Familie in Mexiko besucht und konnte dann gar nicht zurückreisen. Und ja, dann haben wir uns wie alle eben angepasst, haben uns vor allem online organisiert und getroffen und eben Projektformen gefunden, die das möglich machen.
Ja, und dann war da als erste die Renata Flores. Was ist das? Wie seid ihr auf die gestoßen und was ist es für eine Lady?
Genau, eine von unserer Gruppe kannte sie, weil sie Musikrichtungen wie Trap und Rap kombiniert mit Quechua. Also das war eine sehr interessante Kombination. Und wir haben am Anfang, als die Idee entstand, irgendetwas über die indigenen Völker in Lateinamerika zu machen, haben wir nach einer Brücke quasi gesucht zwischen Lateinamerika und Europa. Es hört sich zwar groß an, aber wir wollten dieses Thema wollten wir allen zugänglich machen. Und dann kamen wir auf die Idee, das alles über Musik zu machen. Und da eben eine von uns diese Sängerin kannte, haben wir gesagt, okay, sie singt auf Quechua, also einer Sprache von dort, und kombiniert das mit Rhythmen wie Rap, Elektronik, Pop und so weiter. Sie hat auch Titel von Michael Jackson auf Quechua interpretiert, was wir sehr interessant fanden. Und ja, so entstand eigentlich dann die Idee. Irgendwann haben wir dann noch mehrere Künstler hinzugefügt. Genau, aber am Anfang war es Renata Flores.
Was ist das Besondere dran, auch jetzt noch? Quechua ist, glaube ich, die Amtssprache auch und wird von vielen Leuten gesprochen in Peru und anderen Ländern. Aber so in der Kultur und Politik ist es nicht so präsent, oder? Mari-Carmen, du kommst aus Peru.
Ja, ja? Genau. Es ist tatsächlich so, Quechua wurde schon in den 60er Jahren von einem Präsident gefordert, dass die Sprache auch in den Schulen gelernt werden sollten. Aber es war sehr viel Ablehnung, vor allem in den großen Städten und in Lima. Die Leute wollten nichts damit zu tun haben. Insofern, das Projekt wurde abgelehnt von Anfang an. Und heutzutage natürlich, Peru hat sehr viele indigenen Bevölkerung, die auch Quechua sprechen, aber das ist, sagen wir mal so, eher in der Peripherie. Die Sprache wird nicht als nicht akzeptiert als eine Amtssprache. Also die Leute sprechen Quechua vielleicht in ihren Dörfern, aber sobald sie in größere Städte kommen, dann kommen sie mit der Sprache nicht voran. Und es ist ein großes Problem, weil die Sprache in sich schließt eine Menge Weisheiten und leider diese Weisheiten gehen verloren, weil die Sprache einfach nicht gefördert wird.
Was macht es dann, wenn jemand wie Renata Flores auf Quechua singt?
Ich glaube, sie hat der Grund, wieso sie Quechua gewählt hat, um zu singen, ist, damit sie die Sprache wieder gut macht. Dass sie die Stellung der Sprache den jungen Peruaner zeigt und zu sagen, wir können mit der Sprache vieles ausdrücken und wir, das ist Teil unserer Identität. Und tatsächlich ist es so, dass Renata durch Quechua oder mit Quechua und mit ihren mit ihrer Lyrik und ihrer Musik, sie kommt an viele jungen Leute, nicht nur in Peru. Ich habe gehört zum Beispiel, dass sie eine große Fangemeinde in Argentinien hat und in Norden Argentinien wurde auch früher Quechua gesprochen. Und ich denke, sie hat viel Erfolg, weil sie verbindet die Sprache nicht nur als Wiedergutmachung, sondern auch als eine Art von Aktivismus, in den sie auch der Rolle der Frau anspricht und gegen Machismus und gegen Kapitalismus entscheidet hat.
Wie habt ihr die Texte dann analysiert oder versteht? Gibt es jemanden in eurer Gruppe, der die Quechua spricht?
Nein, wir haben keinen in unserer Gruppe, der Quechua spricht, aber wir haben Bekannte, die Quechua sprechen. Dann haben wir auch die angeschrieben, um zu fragen, ob die, weil YouTube generiert auch manchmal Übersetzungen und es gibt auch Übersetzungen, ob die so korrekt sind, also die Übersetzung ins Spanische. Und dann haben wir eigentlich größtenteils mit den Übersetzungen gearbeitet. Also jedenfalls ich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt.
Ja, genau. Ja. Leider blieb uns keine andere Wahl. Das ist auf jeden Fall noch ein großes Projekt, selber sich da auch mehr reinzufinden und diese Sprachen auch zu lernen, wenn wir uns damit zu beschäftigen. Das gehört eigentlich auf jeden Fall auch dazu.
Ja, das war ja am Anfang auch so geplant, oder? Wir wollten auch einen Sprachkurs an der Uni etablieren für indigene Sprachen, aber das ging dann jetzt auch nicht. Ja.
Das Schöne ist auch, dass Renata Flores ihr Lyrik verbinden mit Quechua und Spanisch. Das heißt, sie singen nicht nur Quechua, es kommt auch ins Spanisch zwischen. Und das macht das alles sehr besonders.
Eine moderne Form. Ich glaube, es ist Zeit, ein Stück zu hören von Renata Flores. Tijeras heißt Schere. Worum geht's?
Genau, Tijeras ist ein typischer Tanz aus Peru oder einer bestimmten Region dort. Heißt auch tatsächlich auf Spanisch Baile de las Tijeras, also Tanz der Scheren. Und die Tänzer und Tänzerinnen, hauptsächlich Tänzer, verwenden tatsächlich auch so eine Art Schere, zwar nicht zum Schneiden, aber die ist sehr viel größer, sollte man sich vorstellen. Und dient auch dazu, dieses Geräusch in dem Tanz zu etablieren. Und somit wird dann die Verbindung zu den Spirits, also zu den Geistern quasi hergestellt. Das ist quasi so dieses Instrument, dieses Zwischeninstrument dazu.
Hier kommt sie, Renata Flores mit Tijeras.
Pipas kawanchu manang imatapas ati ni churu aita rimaita munani απαρίς πάμι. Το κουίρου να μάνα χουλιάρι κουντσού. Είμαστε κατά, έχει να σπανί. Είναι καπαρίς γαμί.
Renata Flores, eine peruanische Sängerin und Aktivistin mit dem Scherentanzlied. Und das ist nicht nur eine Verbindung zu den ja, alten Kulturen, zu den, ja, zum alten Wissen, sondern auch eine frauenrechtliche, ja, frauenaktivistische Aktion. Marie Carmen, warum?
Dieser Tanz Tijeras wahrscheinlich wurde schon in der präkolumbianischen Zeit getanzt und hat sich entwickelt im Laufe der Jahrhunderte. Aber der Tanz in sich ist Sakro-Ritual. Und die Tänzer kommen auch kommen in Verbindung mit der Geister, so wie Anna vorher gesprochen hat. Das Interessanteste daran ist, dass über die Jahrhunderte wurden nur Männer erlaubt, diese Tradition zu folgen. Und die Frauen waren eher diejenigen, die das zugeguckt haben. Aber gerade in der letzten Zeit sind mehr Frauen, die eigentlich diese Tanz tanzen wollen. Und Renata Flores in ihr Video Tijeras zeigt tatsächlich, wie eine Frau diese Tanz mit derselben Grazie und Akrobatie tanzt wie ein normaler Tijeras-Tänzer. Und insofern es ist Empowerment, weil sie gibt der Frauen die Macht. Wir können das machen. Wir können genauso wie ein Mann tanzen und das ist nur symbolisch vor vielen anderen Sachen.
Wie reagiert die peruanische Gesellschaft auf so eine Aneignung, so eine Empowerment?
Genau, also darüber die Sprachen zu verwenden, die indigenen Sprachen und die Rhythmen, so wie Rap und Trap, wie wir es gerade gehört haben, hat durchaus auf Kritik gestoßen. Darüber hat uns Renata Flores auch in einem Interview erzählt, dass sie sich darüber durchaus im Klaren ist, aber sie sagt auch, dass sie klar sich selbst durch diese Musik identifiziert. Sie ist eine der jüngeren Generationen und sie möchte auch durch ihre Musik das den jetzigen Generationen deutlich machen, dass Quechua sehr viel wert ist und das möchte sie eben durch diese Musikrhythmen erreichen. Und sie sagt auch, dass genau Quechua oder genauso wie andere indigene Kulturen sollten nicht in einem Museum quasi verweilen und dort verrotten. Also quasi, es heißt nicht, dass diese Kulturen nicht mehr lebendig sind. Und das ist, was sie vor allem dadurch deutlich machen möchte. Und dieses Lied, Tijeras, was wir gehört haben, genau, obwohl es mit den sozusagen in Anführungsstrichen moderneren Rhythmen oder kontemporären Rhythmen verwendet wird, wird es auch in einem von einer Tänzergruppe in Peru verwendet. Also die verwenden dieses Lied, Tijeras, was Renata Flores geschrieben hat, benutzen die oder verwenden die, um diesen kulturellen Tanz darzubieten.
Tänzerinnengruppe, um genau zu sagen.
Genau, Tänzerinnengruppe.
Auch da geht's weiter mit der Aneignung. Ja, wie hat es funktioniert? Kontaktaufnahme mit Renata Flores da, wie lief das dann ab und was ist da dann genau gelaufen zwischen euch und ihr?
Also die Kontaktaufnahme lief größtenteils über Instagram, weil sie auch einen Instagram-Account hat und auch relativ aktiv ist. Und da haben wir sie angeschrieben und übrigens auch die anderen Aktivistinnen haben wir meistens über Facebook oder Instagram kontaktiert. Und dann wurde uns ihre Nummer gegeben, beziehungsweise die Nummer von ihrer Mutter, oder? Ja. Und so haben wir dann auch Kontakt zu ihr aufgenommen, haben einen Termin ausgemacht für ein Skype-Interview und dann lief das so weiter. Also, dass man ihr immer geschrieben hat und dann, genau.
Und wie quasi, kann man es sich vorstellen, habt ihr dann ein wissenschaftliches oder eher ein popkulturelles Interview geführt? So wie war quasi dann eure Fragestellung da auch?
Ja, vielfältig. Also wir haben unterschiedliche Zugänge eigentlich gewählt. Wir wussten ja schon, dass wir Teile des Interviews für unseren Podcast verwenden wollen. Deshalb haben wir auch darauf geachtet, dass es auf jeden Fall eine Sprache ist, die jetzt nicht irgendwie in akademischen Diskursen verhaftet ist, sondern dass es zugänglich ist für verschiedenste Gruppen. Und so haben wir uns quer durchgefragt über die verschiedenen Themen, die wir auch in unserem Podcast dann behandeln. Ästhetik ihrer Videos, ihre aktivistische Arbeit, ihre kulturelle Identität, ihre Mission, Feminismen, also ganz bunt. Ja, also es waren unterschiedliche Zugänge und ja, es war ein total schönes Erlebnis. Und ja, ich denke, das in Ergänzung mit der Podiumsdiskussion, in der dann auch Renata Flodes mit drei anderen SängerInnen aus unterschiedlichen Ländern auch in Kontakt kam, war sehr, sehr wertvoll, um einfach auch direkt die Stimmen dieser Frauen zu hören. Und wir konnten alle sehr viel lernen.
Was fandet ihr so am überraschendsten, am spannendsten, so was ihr von ihr gehört habt? Womit hättet ihr vielleicht auch nicht gerechnet?
Das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es so viel Neues und so viel Spannendes war.
Ja, vielleicht, dass sie auch ihre eigenen Erfahrungen erzählt hat. Also wir befreundet werden. Also sie hat, wir hatten nicht so eine Distanz gehabt, ne? Sondern es war ein freundschaftliches Gespräch sozusagen. Und da hat sie uns auch einiges von ihrer Familie erzählt und ihre Erfahrungen als Kinder und die Erfahrungen, die ihre Oma auch gemacht hat mit der Quechua-Sprache und weil sie ja Indigene ist und so weiter.
Ja, vielleicht ist dazu noch zu sagen, dass sie eine sehr junge Sängerin ist. Also sie hat schon mit 14, 15, glaube ich, ihre ersten Cover-Videos veröffentlicht, die dann auch sehr schnell viral gegangen sind und ist jetzt immer noch eine sehr junge Frau und trotzdem doch wahnsinnig erfolgreich. Und das zeigt auch, dass sich hier Generationen, dass Generationen in einen Dialog treten, was auch sich zeigt in den Medien, wie Anna gerade schon angesprochen hat, die sehr viel in sozialen Medien, im Internet unterwegs sind und was ganz neue Formen von Aktivismus möglich macht.
Gibt es auch Anerkennung dann von den klassischen Medien? Ist sie auch in den peruanischen Zeitungen oder so? Oder ist es wirklich alles ein sehr junges Phänomen?
Ich glaube, es ist tatsächlich ein junges Phänomen, aber dennoch kommt sie immer wieder in der Zeitung. Und sogar in der New York Times ist sie ganz groß gekommen und sie wurde interviewt. Und das hat ihr natürlich neue Wege und neue Türen aufgemacht.
Die Themen eurer Podcasts sollen uns hier jetzt auch nochmal beschäftigen. Die habt ihr ein bisschen angerissen und wir haben sie ja auch schon in verschiedenen Stufen auch darüber geredet. Identitätskonflikt ist einer. Das bringt die indigene Sprache mit sich oder was ist da noch alles damit gemeint? Was spielt da noch rein?
Genau, mit Identitätskonflikt haben wir versucht, diesen durch die Musik zu erarbeiten. Also geht es nicht nur um die Sprache, aber natürlich auch, aber auch um die Musik. Und dabei haben wir Punkte wie das Lied an sich zu analysieren, die Instrumente und den Tanz. Also quasi musikalische Elemente, die in ein Lied reinspielen. Und genau dazu haben wir dann das Lied, den Huayno in Peru, analysiert. In diesem kommen nämlich andinische Elemente vor, also die Weltvorstellung der andinen Kulturen und Völker. Das wurde nach der Kolonisierung durch Spanien um 1492 danach hat sich das sehr verändert, aber es gibt gibt es diese Liedform immer noch und das ist auch, was Renata Flores in ihren Liedern aufnimmt. Also sie singt nicht nur auf Quechua, sondern sie nimmt auch Elemente aus diesen antiken Formen auf, die aber dennoch lebendig sind. Ja, also das ist, was sie versucht darzustellen, dass die Kultur eben lebendig ist. Und sie nimmt auch diese Weltvorstellung nimmt sie in ihren Liedern auf, also geht es auch um die Lyrik. Zum Beispiel die Referenz zur Natur, zum Universum, dass alle eins sind, so Elemente wie der Mond, die Sonne werden aufgenommen. Sie hat auch ein Lied, das heißt, alle schauen auf den gleichen Mond quasi, also geht es auch um die Toleranz und den Respekt unter allen Leuten eigentlich der Welt. Und von den Instrumenten her verwendet sie auch die Quena, das ist eine Flöte aus den Anden. Sie verwendet den Charango, das ist so eine, ja, eine kleine Gitarrenform, würden wir mal sagen. Wir analysieren dann auch, inwieweit diese Instrumente, ja, welche Bedeutung sie haben und woher sie kommen. Renata Flores hat uns auch im Interview erzählt, warum sie eben diese Instrumente verwendet und eben mit diesen kontemporären Rhythmen vermischt. Die Quena zum Beispiel stellt Traurigkeit dar und die Anden, also die gigantischen Berge, den gigantischen Kosmos an sich, und Traurigkeit auch wegen dem Kampf der indigenen Völker, gegen Diskriminierung, gegen Rassismus und anderen Problemen. Und der Tanz, wie wir schon in Tejeras gehört haben, dass der Tanz, also dass ihr Lied quasi auch von den Tänzerinnen und Tänzern jetzt inkorporiert wird, obwohl genau das ein traditioneller Tanz ist.
Sehr, ja, auch anspruchsvolle musikwissenschaftliche, ne, Betrachtungsweise dann auch. Ja. Habt ihr euch das alles selber angeeignet dann? Oder?
Ja, genau. Wir haben uns die Themen aufgeteilt am Anfang und haben dann selbstständig in Zweiergruppen darüber recherchiert.
Und das war deine Gruppe dann, genau. Ja? Die Analyse des Liedgutes und da dann die Konflikte oder auch die Identität herauszuarbeiten, das war, ist dann auch eine Episode, die auch schon zu hören ist auf sunkuyai.wordpress oder auch auf dem YouTube-Kanal von der Gruppe vom Projekt. Dann gibt es die spezielle Ästhetik als Thema eines Podcastes. Was habt ihr da herausgefunden?
Ja, genau. Wir haben die Ästhetik anhand der Videoclips analysiert. Und zum Beispiel bei El Baile de las Tijeras haben wir schon festgestellt, dass Renata Flores es sich aneignen an verschiedenen Formen und Stile, und entsteht eine Art Vermischung. In sich schon der Tracht der El Baile de las Tijeras ist schon ist entstanden aus verschiedenen Elementen aus den indianischen und spanischen Kultur. Aber Renata Flores benutzt auch viele Elemente aus den europäischen Kulturen. Und sie mischt das, und das ist eine Hybridierung, könnte man sagen. Und das ist eine valide Art, weil Lateinamerika eigentlich besteht auch aus, es ist ein Komponent aus verschiedenen Mischungen. Und es ist auch genauso gut wie die Formen früher.
Ja. Was kann man da sagen? Was sind europäische Elemente? Kann man die genau identifizieren dann? Europäische und Latino?
Ja, natürlich. Zum Beispiel in der Art und Weise, wie sie sich anzieht. Sie hat einige Kleidungsstücke, die tatsächlich typisch andinisch sind, weil die haben auch eine Symbolik da hinten. Und sie trägt auch andere Sachen, die wir, zum Beispiel eine Jeansjacke dazu, oder wenn wir auch zu der Musik kommen, sie benutzt auch in ihrer Musik verschiedene Instrumente, die nicht typisch für den anderen Bereich sind. Und das alles gehört zu der Ästhetik. Und das ist auch wichtig zu erwähnen hier, wie benutzt sie praktisch den Raum, in diesem Hinsicht die Landschaft, die andinische Landschaft, kombiniert mit bestimmten Stil, mit bestimmter Musik, mit Saxophon zum Beispiel. Man sieht auch in einem Video, wie die Musiker da stehen, und die Kombination der Instrumenten mit der Landschaft der Anden dahinten, das ist was Tolles, was Neues.
Was es so in anderen zeitgenössischen Pop-Videos nicht gibt, oder? So, kann man klare Unterscheidungsmerkmale ausmachen.
So ist es, ja.
Und das ist der andine Raum, die Kleidung. Gibt es sonst noch irgendwas, was ihr festgestellt habt?
Es gibt auch die Ruinen, die sehr wichtig sind, ne? Symbolisch da betrachtet, dass immer wieder ins Spiel kommen.
Inka-Ruinen?
Die Inka-Ruinen, ja, genau.
Und welche Rolle spielen die? Taucht es irgendwo auf oder ist es?
In den Videos immer wieder, also sie geht zurück praktisch zu den Wurzeln, ne? Sie gehört dazu und es wird immer wieder gezeigt. Und dann plötzlich kommen auch ganz moderne Elemente. Also es ist eine Mischung. Immer geht zurück und kommt wieder in unsere Zeit. Ne? Das ist ein Spiel.
Und das genau. Dieses Spiel, das zeigt, also das ist ja auch ganz verankert in zum Beispiel der Quechua-Weltanschauung, also dass eben Zeit nicht nur linear ist, sondern dass Gegenwart, Zukunft, Vergangenheit miteinander spielen und eigentlich da auch was Zirkuläres drin ist, was vielleicht für uns manchmal ein bisschen ungewohnt ist, aber total spannend.
Eine besondere Ästhetik und auch das habt ihr analysiert und dann in eine Podcast-Folge eingebaut. Sind da dann auch Videoausschnitte im Podcast natürlich nicht, aber Interview-Ausschnitte drin? Habt ihr da auch mit ihr darüber gesprochen? Mit Renata Flores?
Oder? Ja, also in allen Folgen sind Interview-Ausschnitte enthalten.
Und alles ist rein auf Spanisch, ja? Also ihr habt euch das ganze Projekt auch na, auf Spanisch aufgeheizt. Wie lief das? War das für alle gut machbar?
Ich denke schon. Also ich meine, wir können alle Spanisch. Und dementsprechend war das jetzt kein großes Problem.
Auch von der Uni im Rahmen dieses Studiengangs ist es auch akzeptiert worden?
Ja, genau. Also unser Studiengang ist auf Englisch und Spanisch oder Französisch, aber weil wir uns auf Lateinamerika fokussiert haben, ist Spanisch auch eine Sprache, die angesehen wird und auch akzeptiert wird. Genau.
Wir machen mal weiter einen Abstecher jetzt in Richtung von Renata Flores ausgehend zu weiteren Musikerinnen, AktivistInnen, die ihr da jetzt noch mit in eure Betrachtung einbezogen habt. Sarah Kurucic liegt auf, vielleicht sag dir kurz was zu ihr, um dann das zu vertiefen nochmal.
Sarah Kurucic kommt aus Guatemala und sie ist eine Maya und spricht Kakchikel. Also Kakchikel ist eine Sprache der Maya-Sprachen. Und es gibt ja nicht nur die eine Maya-Sprache, das sollte man vielleicht auch betonen. Und also in dem Lied Somos, da spricht sie, also das werde ich auch noch später nochmal sagen, aber da spricht sie vor allem auch nochmal ihre Kosmovision an. Das ist auch mit der Natur im Einklang alles, oder nicht alles, man soll es auch nicht romantisieren, aber dass halt auch die Natur einen höheren Stellenwert hat, als jetzt zum Beispiel in unserer Weltanschauung.
Sarah Kurucic, Somos, wir sind.
Somos viento, somos sol, y sueños de ti color, somos este norte, sur y oeste. Somos vida, somos son, la historia y canción, somos las venas de la tierra.
Das war eine Sängerin aus Guatemala, war's? Und wie seid ihr von Peru aus von hier Renata Flores auf Sarah Kurucic dann gekommen? Diese Verbindung, es liegt ja auch nicht unbedingt dann auf der Hand.
Also als wir uns schon für Renata Flores entschieden haben, weil wir ihr Projekt sehr interessant fanden, haben wir auch gedacht, weil wir fokussieren uns ja nicht nur auf Peru, sondern auf Lateinamerika, also müssen wir ja auch unseren Horizont dann quasi so erweitern. Und dann haben wir auch nach weiteren Sängerinnen oder Sänger gesucht, die eben das Indigene mit dem Modernen verbinden. Und so sind wir dann auch auf Sarah Kurucic gestoßen. Uns allen hat auch das Lied Somos gefallen, beziehungsweise auch ihr Projekt, ihre Lieder. Und genau, und so ist sie dann, haben wir uns auch für sie interessiert.
Was ist das Besondere an ihr?
Puh, sagt jemand. Naja, also eben auch diese Kombination, sie singt eben viel auf Cachitel, auf ihre Sprache und erreicht auch sehr viele Menschen. Sie war zum Beispiel in Frankreich schon auf Tournee und verbindet es auch mit Aktivismus. Also sie hat auch viele Projekte, um indigene Frauen, junge Menschen zu unterstützen, kämpft oder ist Teil der indigenen Bewegung und ja, baut somit auch, benutzt die Musik, um für ihre Angelegenheiten zu kämpfen und die publik zu machen.
was für Projekte gibt es da? Könnt ihr da ein Beispiel geben, wo sie quasi irgendwelche Sachen unterstützt?
Also sie ist zum Beispiel Botschafterin, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, aber von UNO Mujeres, also vom Frauenprogramm der UN. Und da haben sie Bildungsprojekte für indigene Frauen in ländlichen Regionen in Guatemala mitorganisiert, als kleines Beispiel.
Der Aktivismus verbindet die quasi Protagonistinnen. Das waren jetzt, bisher waren es nur Frauen. Habt ihr auch Männer dabei gehabt?
Nein.
Nee. Also da, aber der Aktivismus ist, die Musik zu benutzen, um auch soziale Dinge anzusprechen und zu verbessern, ist schon so ein roter Faden dann auch?
Ja, also alle Sängerinnen, die wir hatten, sind auch Aktivistinnen.
Und ja, mit mehr oder weniger Erfolg oder mit auch, gibt es da dann Gemeinsamkeiten, Unterschiede dann, die ihr festgestellt habt?
Naja, also was wir auf jeden Fall festgestellt haben, dass alle auf jeden Fall die sozialen Medien benutzen, um eben den ideellen Aktivismus sozusagen voranzubringen. Also so eben an junge Menschen zu kommen, an Menschen zu kommen, die vielleicht sonst nicht in Kontakt kämen mit den Themen, die sie so vorantreiben. Das ist auf jeden Fall was sie verbindet. Und natürlich haben sie ein bisschen spezielle Themen, jede Künstlerin. Aber ja, wir haben uns ja auch ein bisschen damit beschäftigt, wie Aktivismus in den sozialen Medien auch über Musik passiert. Da gibt es auch eine Episode dazu. Und ja, das ist auf jeden Fall ein Fokus, den wir auch gesetzt haben.
Aktivismus, der nicht auf der Straße spielt, dann unbedingt, sondern eben sich in den sozialen Netzwerken abspielt. Was gibt es da auch für Methoden und Besonderheiten?
Also ich meine, die sozialen Medien sind heutzutage einfach unglaublich wichtig und sie haben auch eine unglaubliche Macht, das muss man auch dazu sagen. Und dementsprechend ist es auch ein gutes Medium, vor allem an Jüngere. Also ich glaube, so ziemlich jeder benutzt soziale Medien, aber es gibt natürlich auch Unterschiede, welches Medium von welcher Generation verwendet wird. Aber im Endeffekt ist jede Bewegung, jeder Movement, der jetzt in den letzten Jahren stattgefunden hat, viel durch die sozialen Medien publik geworden. Also zum Beispiel Black Lives Matter ist ja eigentlich erst so groß geworden durch die sozialen Medien. Dadurch, dass das Video publik geworden ist, dass es sich verteilt hat. Und dadurch ist es auch global geworden. Also haben die sozialen Medien einfach auch eine riesengroße Macht, die auch genutzt werden kann und sollte man. Natürlich muss man auch immer vorsichtig sein. Aber das machen halt auch unsere Aktivistinnen, also indem sie eben Instagram und Facebook und so weiter benutzen. Und Instagram ist halt vor allem für jüngere Leute. Und so erreichen sie auch jüngere Leute. Und Renata Flores hat ja auch in einem Interview gesagt, dass sie vor allem jüngere Leute erreichen möchte. Und das sieht man ja auch an dem Genre, das sie verwendet, Rap und Trap und Pop und so weiter. Es werden eher von jüngeren Leuten gehört als von älteren. Und von jüngeren kommt auch nicht so viel Kritik. Und das ist ja auch an sich eine Art von Aktivismus, dass sie überhaupt diese Genres verwendet, sie mit Quechua verbindet, weil die meisten Lieder sind auf Spanisch oder Englisch oder Deutsch, die eben auf die gerappt werden. Und man muss sich ja auch mal die Geschichte dieses Genres anschauen, weil Rap wurde ja von den Afroamerikanern damals erfunden, um eben ihre Frustration über die Diskriminierung, die sie in US-Amerika erfahren haben, verarbeiten und publik zu machen.
Gibt es da auch eine spezielle Strategie? Gibt's da so, machen die das alle selber oder ab einem gewissen Erfolg gibt es da dann Marketing-Geschichten dahinter? Oder
also bei den Künstlerinnen, mit denen wir zu tun hatten, dann zum Beispiel Renata Flores ist ihre Managerin, ihre Mutter und das ist, obwohl sie doch eine sehr, sehr große Reichweite hat, ist es alles im familiären Umfeld gehalten und mit lokalen Produktionsfirmen arbeiten sie zusammen. Also das hat mich auch ein bisschen überrascht, dass es doch sehr lokal organisiert ist und das möchte sie, hat sie uns auch erzählt, das möchte sie auch bestärken, um zu zeigen, okay, auch im andinen Raum gibt es alle Expertise, die sie brauchen, um Videos zu produzieren, die Millionen von Klicks generieren. Ja, also es ist sicher Unterschied, zum Beispiel bei Sara Kurucic da mit den internationalen Tourneen und so, da steckt natürlich ein bisschen mehr Management dahinter, aber ich glaube vieles, das ist eben auch eine Möglichkeit der sozialen Medien, dass vieles eben auch direkt von Einzelpersonen an ganz viele Menschen geht und ja, eine neue Form von sozialen Bewegungen auch entstehen kann.
Und ich meine, das ist ja auch vor allem jetzt mit Corona, mit den ganzen Quarantänen, da hat ja auch Renata viele neue Videos rausgebracht während der Quarantäne, wo man dann quasi zu Hause war und die Videos sich auch anschauen konnte.
Und die fünfte Episode dreht sich um Bildung und Feminismus. Der Feminismus, die Frauenrechte waren schon ein paar Mal jetzt Thema, aber was habt ihr da noch besonders auch in Verbindung mit dem Bildungsanspruch herausgefunden?
Also wir haben vor allem herausgefunden, dass es eigentlich nicht den Feminismus gibt, sondern die Feminismen, dass es ganz verschiedene Zugänge gibt. Bei unserer Podiumsdiskussion hatten wir zum Beispiel auch die Frage, ob denn sich die KünstlerInnen, AktivistInnen repräsentiert fühlen von dem Feminismus. Und dann war eigentlich von allen die Antwort, ja, sie identifizieren sich mit der feministischen Bewegung, aber es gibt eben die hegemonialen, die vormächtigen Strömungen, die thematisieren eben viele Themen nicht, die eigentlich für sie wichtig sind. Und es gibt auch verschiedenste Auslegungen und Formen von Feminismen, die eben dann mehr auf die jeweiligen Bedürfnisse und Situationen eingehen, zum Beispiel der kommunitäre Feminismus. Wir hatten auch in der sechsten Episode ein Interview noch mit Adriana Guzman, einer Aktivistin in Bolivien, die dort die Bewegung Feminismo Comunitario Antipatriarcal mit aufgebaut hat. Die praktisch ist ein Feminismus, der einerseits diese andine Kosmovision, dass sehr vieles in Gemeinschaften ist und so das behandelt, aber gleichzeitig auch diese Traditionen, die auch oft mit Patriarchat eng verwoben sind, auch kritisiert. Also wir haben auf jeden Fall, sind wir ganz oft, ist uns deutlich geworden, dass es da sehr, sehr diverse Formen gibt und sehr diverse Kämpfe und da natürlich auch koloniale Strukturen fest verhaftet sind. Und was jetzt die Bildung angeht, ist es so, dass zum Beispiel junge indigene Mädchen oft von verschiedenen Strukturen her ausgeschlossen sind von Bildungsprozessen, wenn sie zum Beispiel ländlich wohnen, wenn sie vielleicht nur eine indigene Sprache sprechen, nicht so mit Spanisch vertraut sind, aber Schulsystem oft auf Spanisch ist, wenn sie zudem eventuell sexualisierte Gewalt erleben auf dem Weg zur Schule, in der Community. Also da kommen verschiedene Machtstrukturen zusammen, die dann zusammenwirken und das Menschen, Frauen, jungen Mädchen schwer machen, Zugang zu finden zu Bildungssystemen.
Und welche Rolle kann da die Musik spielen oder die AktivistInnen?
Also sie können es einmal eben diese Themen aufgreifen, publik machen. Sie können junge Mädchen, Frauen, Menschen darin bestärken, für ihre Rechte zu kämpfen. Renata Flores hat zum Beispiel in ihren Videos mit Mädchen aus ländlichen Regionen, aus ländlichen Schulen zusammengearbeitet, hat sie da unterstützt, bestärkt. Es gibt auch noch eine weitere Künstlerin, die wir interviewt haben. Taki Amado heißt sie, aus Ecuador, die in ihren Liedern praktisch auch bestärkt und Empowerment-Arbeit leistet, was eigentlich indigene Frauen für eine Macht haben, auch der ganzen Weisheit, die sie überliefern, generationenweit, was da für ein großes Wissen ist und für eine Macht und das wieder aufzuwerten und das ins Bewusstsein zu bringen und gleichzeitig die Systeme zu kritisieren, die eben dieses Wissen ja abwerten.
Was habt ihr für euch da alles Neues jetzt gelernt in dieser ja auch sehr intensiven Auseinandersetzung? Was nehmt ihr mit? Kann vielleicht jede ja nochmal auch was dazu sagen?
Ja, ich kann gerne mal anfangen. Also ich bin gerade dabei, das Thema von meiner Masterarbeit zu entwickeln und bin ja habe so viele Ideen jetzt, was mich da interessiert und was für mich besonders prägend war, auch als wir uns damit auseinandergesetzt haben, was eigentlich unsere Rolle als jetzt Studierende hier an der Universität in Tübingen ist in diesem ganzen Zusammenhängen. Wir haben uns sehr viel kritisch auch damit auseinandergesetzt, wie wir vielleicht auch Strukturen reproduzieren, ohne es zu wollen und ja, da zu schauen, wie, ja, was für Wissen wir eigentlich, wie verbreiten wir das, wie sind wir auch Teil der ganzen Systeme und wie können wir da vielleicht auch unseren Teil beitragen, dass sich koloniale, rassistische Strukturen ändern.
Genau, das war auch mit einem Punkt, den ich, wo ich mehrmals drüber reflektiert habe. Woher bekomme ich eigentlich das Wissen und warum entstehen Stereotypen über eine Kultur, die ich überhaupt nicht kenne? Wir nehmen Sachen an, Wahrheiten, die wir zu glauben kennen, aber das ist eigentlich oft gar nicht so. Deswegen während dem Projekt war es sehr hilfreich und bereichernd für mich auch, mit den Aktivistinnen und Sängerinnen zusammenzuarbeiten und mit denen auch persönlich gesprochen zu haben, weil ja, dadurch hat man es nicht nur in einem Buch gelesen oder von irgendeiner, von der Europäischen Akademie zu hören bekommen, sondern eben von den Personen selbst.
Direkter Kontakt hilft und das wäre vielleicht dann ohne Corona auch so gar nicht dazu gekommen.
Ja, ohne Corona hätten wir den einen oder anderen oder die ein oder andere zu uns eingeladen. Genau. Aber also, das ging dann durch Corona nicht, deswegen war dann alles online.
Ja, das wäre natürlich noch besser gewesen. Nochmal, Anna, bei dir ein Fazit.
Ich finde es auch sehr wichtig, also vor allem, wenn man jetzt die Bildung anschaut oder beziehungsweise die Akademie hier in Deutschland oder allgemein, da wird immer viel über Leute geredet, aber nicht mit Leuten. Und es wird auch immer viel über Leute geforscht, aber nicht mit Leuten. Und ich glaube, also ich hoffe halt auch, dass das Projekt dann irgendwie auch vielleicht den einen oder anderen auch zum Umdenken, also nicht nur uns, sondern auch andere Menschen zum Umdenken anregt, dass man nicht nur über Leute reden sollte und über Kulturen und über verschiedene Sachen, sondern auch mit den Leuten, um halt auch deren Sichtweisen kennenzulernen und nicht nur zu schreiben, ja, deren Sichtweise so, aber dann durch die eigene Sichtweise ist auch wieder alles verzerrt.
Marie-Carmen.
Ja, ich als geborene Peruanerin muss ich sagen, dass dieses Projekt mich sehr geholfen hat, meine Sichtweise zu erweitern und vor allem den Dialog mit den Aktivistinnen und zu wissen, wie sie agieren, was sie machen, was für eine unglaubliche Arbeit sie in ihre Communities machen, weil in Peru muss man sagen, also wir haben sehr viele Stereotypen und wir haben sehr viele Probleme in dieser Hinsicht und ich habe jetzt den Abstand gewonnen und da kann ich besser sehen und besser verstehen und ich würde mich freuen, dass viele Leute auch diese Möglichkeit in ihr Leben haben. Damit, da hätten wir eine viel einfachere Gesellschaft. Ne?
Durch Distanz auch wieder Nähe dann zu schaffen. Ja. Vielen Dank, dass ihr da wart. Wir haben jetzt noch ein Stück, das auch Teil ist eures Projektes, La Mafia Andina. Was hören wir da jetzt gleich noch?
Genau, also ich hatte vorhin von Taki Amado geredet, das ist die Sängerin dieses Duos La Mafia Andina. In Ecuador sind die und das Stück heißt Amarumi und es geht darum, also die Sängerin nutzt praktisch das Bild der Schlange, um eben die Kraft der Frau, wie ich es vorhin kurz angesprochen hatte, die sich sehr bewusst ist ihrer ganzen Tradition und Wissensreichtum, wie sie das vermischt mit Kritiken am patriarchalen kapitalistischen System und da was Positives draus macht.
Vielen Dank, dass ihr da wart, Asia, Marie-Carmen, Anna und das Projekt Tsukuyai. Toi, toi, toi für alle weiteren Produktionen.
Vielen Dank für die Einladung.